Ich sehe, wir haben doch auch ein paar Kinder unter uns, vielleicht nicht ganz so viele wie sonst. Und ich wollte mal fragen, ihr Kinder, seid ihr schon mal mit euren Eltern in den Bergen gewesen? Ja? Ganz unten im Tal und habt dann hochgeschaut? Oder seid ihr auch nach oben, auch oben gewandert? Und wie weit oben? Wo keine Bäume mehr? Schon noch Bäume. Es geht aber noch weiter hoch. Das nicht, gell? Okay. Ich habe euch eine Geschichte von einer Wandergruppe von Jugendlichen, also Jungscharer, die mit ihrem Bergführer unterwegs waren, von Berghütte zu Berghütte. Also nicht hoch und dann runter, sondern oben durch auf großer Höhe. Da, wo keine Bäume mehr sind und auch fast kein Gras mehr, wo es nur noch steile Berge gibt. Was für ein herrlicher Tag. Christoph, so hieß dieser junge Mann, oder dieser Junge, es war noch kein Mann. Er hat die Nacht überstanden in der Berghütte und ist jetzt am Morgen in dem strahlenden Sonnenschein, sieht er die Berge, die ganze Bergmeer und mit den Spitzen, mit Schnee drauf. Und dann sieht er auch weiter hinten zwei spitze Berge und in der Mitte so ein Einschnitt. Und da weiß er vom Bergführer, heute werden wir über diese Scharte weiterwandern zur nächsten Hütte. Und da ist er mal ein bisschen bange, weil er hat auch mitbekommen, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Aber er war gespannt. Es ist auch ein Abenteuer gewesen. Und so ging es los am Morgens, im strahlenden Sonnenschein, blauer Himmel, tolle Sicht. Nachdem sie den ganzen Vormittag so zwei Bergrücken umrundet haben, sind sie auf einmal vor dieser Scharte gewesen. Also zwei spitze, hohe Berge und dazwischen diese Scharte. Und da mussten sie durch. Aber da mussten sie zuerst mal steil nach oben. Und wer schon mal in den Bergen war, da gibt es dann auch wirklich diese Felsklettersteige. Da sind auch Kletterseile dran, wenn es zu gefährlich wird. Und da mussten sie hoch. Sie waren relativ müde. Sie wollten eigentlich Pause machen, aber der Bergführer hat gesagt, der hieß nämlich Eckhard, es ist besser, wenn wir jetzt diese Scharte noch hinter uns bringen und dann machen wir Pause. Also ging es hoch. Er hat ihn noch hinter drei gerufen, bitte passt auf, dass er keine Steine lostrettet. Nicht, dass jemand verletzt wird durch runterfallende Steine. Und dann ging es los mit dem Aufstieg. Der Christoph war einer der Letzten. Und als er hochkraxelte, hat er gesehen, Mensch, der Himmel, der ist eigentlich nicht mehr so strahlend blau, sondern da kommen irgendwelche Wolken. Und der Bergführer, der am Schluss war, der hat auch schon ein ganz bedenkliches Gesicht gemacht, aber er hat nichts gesagt. Er hat nur geschaut, dass sie vorwärts kommen. Dann sind sie oben angekommen in dem Sattel und da hat es auf einmal wirklich einen scharfen, kalten Wind gegeben. Sie mussten sich festhalten, dass sie nicht irgendwo wieder runtergefallen sind oder runtergeweht worden sind und sich ihnen mulmig wurde. Es war irgendwo doch jetzt nicht mehr so dieser lockere Spaziergang, einfach wandern, sondern wirklich eine Anstrengung und Angst dabei. Und als sie dann alle oben waren, kam auf einmal ein Sturm, ein Sturmwind, so eine Windböe. Und auf einmal war Schnee in der Luft. Und der Bergführer hat gesagt, also jetzt schauen wir, dass wir schnell auf der anderen Seite wieder runterkommen. Und dort war es noch steiler. Da ging es senkrecht runter und zerklüftet. Und da war eine Leiter, die ersten 10 Meter überbrückt hat und da mussten sie runter. Der Martin, das war der Älteste von den Jungs, der wollte schon runter. Und der Bergführer, der Eckhard, hat ihm zugerufen, stopp, ich will euch zuerst anseilen. Da hat er sein Seil vom Rücken genommen, wo sie sowieso dachten, für was braucht er das überhaupt, ist doch harmlos. Aber er hat es runtergenommen, hat es über seine Schulter geschlungen und hat hinter am Fels noch eine Öse gefunden, wo er es hat festbinden können. Und so waren sie gesichert. Und dann hat er den Martin gesichert um den Leib und dann durfte er runter, immer schön gesichert. Er ist auch gut runtergekommen und hat sich am Felsvorsprung, der windgeschützt war, gesetzt. Und so kam einer um der andere, kam runter, alles ging gut, bis dann der Christoph zum Schluss kam. Und da hat es dann richtig gestürmt und richtig geschneit. Und hat eigentlich, als er diese Leiter runter ist, mit dem Seil um den Bauch, hat eigentlich gar nichts mehr gesehen. Es war alles so stürmisch. Und als er dann so unten ankam und schon überall alles weiß war, hat er sich oben festgehalten an der Leiter und hat mit den Füßen gesucht, wo er noch seinen Halt hat. Da war aber kein Halt. Da war Schnee, da war rutschig. Und dann kam noch zu allem Unglück eine Windböe, die ihm wirklich den Halt genommen hat. Die hat ihn weggerissen von der Leiter und er ist ins Seil gefallen. Er ist nicht abgestürzt, er ist nicht 100 Meter runtergestürzt, sondern er ist geschwebt, gehalten durch das Seil. Der Eckhart, das Seil, der Haken in der Wand, das war die Rettung, der Halt. Und er hatte Zeit, um sich wieder orientieren und den Weg zu finden, wo er aufstehen kann. Und dann hat er sich mit aller Mühe zu dem Felsvorsprung vorgeschafft und hat sich losgemacht. Er war fertig, fix und fertig, weil der Schreck saß ihm und den anderen in den Gliedern. Er hat nur seinen Tee ausgepackt, hat einen Schluck genommen. Und dann hat er schon von der Ferne gesehen, dahinter wird es wieder hell. War eine halbe Stunde rum, dann war das Wetter vorbei, wieder strahlender Sonnenschein. Aber dem Christoph, dem ist das nachgegangen. Der hat, im Herzen hat er gebetet, danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du mich bewahrt hast. Und da ist das ein gutes Beispiel. Der Glaube an Jesus, der ist wie dieses Seil, das den Christoph gehalten hat vor dem Absturz. Dieser Glaube, er hält fest, wenn du keinen Boden mehr unter die Füße hast, wenn du Angst hast, wenn du gelähmt bist vor Angst. Der Glaube, der an Jesus festgemacht ist, wie dieses Seil am Fels, der ist das, das trägt, das hält. Es ist das Seil in unserer Geschichte, das am Felsen festgemacht ist, an Jesus. Der Glaube an Jesus bewahrt vor dem Absturz, weil Jesus dich festhält. Auch wenn du dich selbst nicht mehr festhalten kannst. Das wünsche ich euch, dass ihr das erleben dürft, wenn ihr mal größer seid und in solche Situationen kommt, dass Jesus euch festhält und ihr diesen Halt spüren dürft. Wir sind heute Abend im Philipperbrief. Letztes Mal haben wir ja schon den Philipper 1, die Verse 1 bis 11 gehabt, also der Einstieg eigentlich. Aber dennoch möchte ich heute Abend noch mal kurz zurückschauen. Ich lese aber zunächst mal den Text, die Verse 12 bis 30. Philipper 1, 12 bis 30. Es geht um die Gefangenschaft des Paulus und um die Verkündigung des Evangeliums. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige aber, zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlichst warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Jesus Christus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Bis hierher. Also die Apostelgeschichte, sie erzählt uns ja, wie Paulus die Freiheit hatte, bei der Ankunft in Rom in einer Wohnung unter einer Bewachung von einem Soldaten zu wohnen. Also betreutes Wohnen quasi. Er hatte die Freiheit, Menschen zu empfangen. Er durfte das Evangelium von Jesus frei zu seinen Besuchern predigen. Hat niemand was dagegen gehabt. 2 Jahre lang war das so. Da konnte er so lange über die Evangelium von Jesus und ohne Einschränkung reden. Und danach schweigt die Apostelgeschichte. Wir wissen aber, Paulus hatte in dieser leichten Gefangenschaft auch viel Zeit, um Briefe zu schreiben an die verschiedenen Gemeinden, die er gegründet hatte. Und hier im Philipperbrief redet der Paulus ganz konkret von seinen Fesseln jetzt und von dem Prätorium. Und wir dürfen mit Sicherheit annehmen, dass Paulus unter verschärften Bedingungen an einen anderen Ort verlegt wurde. Eben in eine Kaserne oder was Ähnliches, wo die Gardekorps des Kaisers in Rom waren. Paulus kam so auch in Kontakt mit den Bediensteten, mit den Sklaven im Haus des Kaisers. Alle die, die in unmittelbarer Nähe des Kaisers waren, kamen so in Kontakt mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und wir dürfen annehmen, dass auch in dieser Umgebung Menschen zum lebendigen Glauben gefunden haben. Das können wir daraus ableiten, am Schluss vom Philipperbrief richtet Paulus Grüße aus, auch von den Heiligen aus dem Hause des Kaisers. Also da ist was entstanden. Und da muss man einfach sagen, es ist erstaunlich, welche Wege Jesus mit Paulus geht, um sein Evangelium unter die Leute zu bringen. Ganz sicher hätte Paulus einen anderen Weg gewählt, um in Rom das Evangelium von Jesus weiterzusagen, zu predigen. Nicht jahrelang der Gefangenschaft, sondern in Freiheit zu reisen, Gemeinde zu gründen, an verschiedenen Orten. Das wäre das gewesen, was der Paulus sich vorgestellt hätte. Aber er war in Gefangenschaft jetzt. Und selbst der Paulus staunt und muss zugeben, die Gefangenschaft hat zur Ausbreitung, zur Vertiefung, zur Festigung des Glaubens beigetragen. Bei vielen Geschwistern. Die Gefangenschaft hat ihn so dicht an die Regierung herangeführt und Kontakte entstehen lassen, die sonst nicht möglich gewesen wären. An dieser Stelle kann man einfach nur sagen, die Wege des Herrn sind unerforschlich und oft unbegreiflich. Ja, und dieser Philipperbrief, er ist ein ganz persönlicher Brief an die Philipper. Paulus ist besonders mit dieser Gemeinde verbunden. Es war ja die allererste Gemeinde auf dem europäischen Festland, die er auf dem Boden von Europa gegründet hatte. Und dieser Gemeinde war es ein Herzensanliegen, den Paulus zu unterstützen. Das lesen wir sonst in keinem Brief oder sonst irgendwo. Aber hier, diese Gemeinde war es, die den Paulus unterstützt hat. Ohne irgendwelche Vorbehalte. Und nur von dieser Gemeinde hat der Paulus auch materielle Unterstützung angenommen. Sonst hat er immer selber seinen Unterhalt verdient. Und es zeigt dieses persönliche und vertrauensvolle Verhältnis des Paulus zu den Philippern. Jetzt zum Text. Paulus trägt Fesseln. Wie muss man sich das vorstellen? Fesseln. Meint er jetzt einfach im Kerker liegen, eingesperrt sein? An Timotheus schreibt er, dass er gebunden ist wie ein Verbrecher. Also da wird es deutlich. Dieser Druck, dieses körperliche, seelische Leiden des Paulus um des Evangeliums willen, löst bei den Gläubigen in Rom und anderswo Glaubensmut, Standhaftigkeit aus und ein ganz offenes Predigen des Evangeliums von Jesus. Das löst es aus. Also eher eine Verstärkung als Rückweiche. In Vers 14 heißt es, und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Die ganzen Jahrhunderte durch, bis heute ist das so, setzt sich dieses fort. Wenn Christen verfolgt werden, dann breitet sich meist das Evangelium von Jesus umso mehr aus. Die Glaubensgeschwister in der Verfolgung, je mehr sie verfolgt werden, desto fester, desto mutiger predigen sie Jesus, den Retter und Erlöser von Schuld und Sünde. Da frage ich mich persönlich, wo ist mein Mut? Wo ist unser Mut, in der Öffentlichkeit uns zu Jesus zu bekennen? Ja, noch leben wir in aller Freiheit und trotzdem fürchten wir uns, oftmals klare Kante zu zeigen, das Evangelium in aller Offenheit zu bekennen, zu predigen oder auch, möchte ich sagen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Solange es um die Liebe Gottes geht, zu den Menschen, wird es kaum einen Widerspruch geben. Wenn aber diese unbegreifliche Liebe Gottes durch Jesus eine Umkehr der Menschen möchte, gegen den allgemeinen Trend in der Gesellschaft, dann kommt schon der Widerspruch und auch Anfeindungen eventuell. Wer möchte schon einen Shitstorm in den Medien auf sich ziehe. Wir Apis sind eine Bibelbewegung gewesen, von jeher. Bibelbeweger Heimatgeber, Hoffnungsträger. Das soll uns doch auszeichnen. Steffen Kern schreibt dazu, jede Bewegung von Kirche und Gemeinschaft wird immer von der Bibel herkommen. Deshalb sind wir eine Bibelbewegung. Und wenn wir uns persönlich hier auch oft schwach, zitternd und unfähig, ja ängstlich vorkommen, uns aus der Deckung zu begeben, dann möchte ich mich persönlich daran erinnern lassen, was Jesus zu Paulus gesagt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also, wir müssen das nicht von uns aus leisten. Wir müssen nicht von uns aus stark werden, sondern wenn es dran ist, wird Jesus uns die Kraft geben. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus, er musste an die Grenzen seiner Fähigkeiten und Kräfte kommen, um zu erkennen, dass alles nur aus der Kraft Jesu geschehen kann. So auch hier in der Gefangenschaft. Und das gilt uns genauso, ob im ganz persönlichen Bereich oder auch in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde, wo wir sind. Und dann geht's weiter. Ein ganz starker, steiler Ausspruch. Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, so freue ich mich darüber. Ist es bei uns auch so? Das ist es, wofür Paulus brennt. Das ist der Lebensinhalt von Paulus. Das ist seine Lebensaufgabe. Hier ist Paulus unheimlich tolerant und weitherzig. Egal aus welchem Antrieb heraus, sagt er, Hauptsache Christus wird verkündigt. Und da ist die Frage, was ist diese zentrale Botschaft von Christus? Können wir das einfach so geschwind kurz sagen? Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst, Schöpfer dieser Erde, kommt als Mensch auf diese Erde, lebt als Mensch und durchlebt alle Lebenslagen, Versuchungen, Anfechtungen, jeglicher Art und Weise, wie wir auch, und wird doch nicht schuldig. Jesus bringt uns aus Liebe den Vater im Himmel so nahe, den Willen Gottes für unser Leben nahe. Jesus streckt seine Hand aus nach uns Menschen und macht aus unserem verkorksten und kranken Leben von uns Menschen heil. Er macht uns heil, steckt in dem Wort Heiland drin. Jesus versöhnt uns Menschen mit dem lebendigen Gott dadurch, dass er sein Leben hingibt am Kreuz und sein vergossenes Blut alle Menschen, die es annehmen, reinigt von ihrer Schuld. Die Auferstehung Jesu von den Toten bewirkt und zeigt uns Menschen, es gibt neues Leben, ewiges Leben, durch den Tod hindurch. Durch den auferstandenen Christus, unseren Herrn, für diejenigen Menschen, die es annehmen und glauben. Das kann man eigentlich nicht oft genug hören. Der heilige Gott und Schöpfer wird uns zum lebenden Vater durch Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, der uns heil macht durch das Blut Jesu. Und durch dieses Blut Jesu erfahren wir Vergebung unserer Schuld, ohne irgendwelche Einschränkung, ohne dass man gut sein müsste, ohne dass man Leistung bringen müsste, ohne dass es Schuld zu groß wäre. Es gibt keine Schuld, die zu groß wäre für Jesus, um sie nicht zu vergeben. Ohne Einschränkung, bekommen wir jetzt schon neues Leben durch den Tod hindurch, ewiges Leben bei Jesus. Und deshalb ist es dem Paulus so wichtig, wenn nur Jesus Christus verkündigt wird, alles andere ist für den Paulus zweitrangig. Was können wir da noch dazu sagen? Was für eine weite Sicht vermittelt uns hier der Paulus? Alle Prägungen unseres Glaubens an Jesus, alle Vielfalt der Kirchen, der Freikirchen, der Gemeinschaften, der Gruppierungen, der Gruppen und Kreise, die Jesus als ihr Zentrum haben, in der Mitte haben, sollen doch nur dem einen Zweck dienen, nämlich Menschen zu erreichen, für Jesus zu gewinnen, sie einzuladen, damit sie vom Verlorensein errettet werden, zur Ehre Gottes des Vaters. Und selbst hier, wenn auch manchmal der Prediger vielleicht sich selber gefällt, weil die Predigt zentral, elegant, geschliffen, eingängig ist, das tut er mir schon gut, wenn es ankommt. Oder der andere vielleicht, der nicht so redebegabt ist, der stockend redet oder schwäbisch schwätzt oder redet mit einem Handicap. Für Paulus ist nur noch wichtig, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise. Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit. So freue ich mich. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, wirkt mit Kraft durch die Predigt, in der Jesus Christus gepredigt wird. Das ist Fakt. Wo Jesus verschwiegen wird oder an den Rand gedrängt wird, da wird auf Dauer kein Bestehen sein der Kirche, der Gemeinde, der Gemeinschaft. Da wird sich alles verlieren, da wird sich alles auflösen und nur leer und ohne Kraft sein. So sehr die Menschen sich auch bemühen und anstrengen und die Form verändern, wenn Jesus nicht verkündigt wird, dann ist es alles vergeblich. Paulus ist gefesselt, eingesperrt wie ein Verbrecher. Und trotzdem sagt er, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Paulus spürt die treuen Gebete der Philipper für ihn. Das ist auch die Aufgabe der Philipper, für den Paulus einzustehen. Und der Paulus spürt es. Da ist die Kraft des Gebets durch den Heiligen Geist, das den Paulus trägt. Die äußeren Umstände sind niederdrückend, sie sind deprimierend und doch ist Paulus hoffnungsvoll und getrost. Auf der einen Seite sehnt sich der Paulus, frei zu kommen, raus aus dem Kerker, los von den Fesseln, kann man verstehen. Das hätten wir uns auch wünschen. Wir hätten uns gar nicht hineinwünschen. Auf der anderen Seite weiß und spürt der Paulus, dass er vielleicht auch einen anderen Weg gehen muss, nämlich den Tod erleiden muss. Das ist ihm ganz bewusst. Er ist geteilt. Es ist beides da, Hoffen und Bangen. Er ist ja Mensch. Er ist nicht ein Übermensch. Er ist normaler Mensch. Aber viel wichtiger ist es ihm, Jesus keine Schande zu machen. Dass Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder es sei durch den Tod. Das ist die Situation von Paulus. Und die Philipper beten für ihn. Und ich denke, das ist auch ein Fingerzeig an dieser Stelle für uns heute. Wenn wir an unsere verfolgten Geschwister denken, weltweit, das ist ja weit weg, wir sind in aller Freiheit und das ist weit weg und wir sind auch leicht vergesslich diesbezüglich. Aber die verfolgten Geschwister weltweit, wir sollen sie nicht vergessen, die in den Gefängnissen stecken, die in Schwierigkeiten stecken. Sie brauchen unsere Gebete und die Gebete tragen unsere Geschwister in ihren schwierigen Lagen durch den Heiligen Geist. Wir wollen uns leiten lassen vom Heiligen Geist in unserem Gebet. Wir wollen uns offene Augen schenken lassen für das, was in unserem persönlichen Gebet dran ist. Unser Gebet für die verfolgten, in Not steckenden Geschwistern hat Auswirkungen. Es ist nicht einfach nur ein Gebet, das verhallt, sondern es hat Auswirkungen. Es hilft ihnen zu bestehen und treu an Jesus festzuhalten. Dann ein zentraler Vers. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das steht dem Paulus vor Augen. Für Paulus ist Christus der Inhalt seines Lebens. Nichts anderes möchte er, als dass Christus in seinem Leben sichtbar wird. Im Galaterbrief drückt er es nochmal anders aus. Da heißt es nämlich, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, im Fleisch, ist der Luther, also in meinem irdischen Leben, in meinem von Gott geschaffenen Leib, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Unser Herr Jesus Christus, er arbeitet daran, dass wir alle einmal aus tiefstem Herzen sagen können, wie Paulus, Jesus, du bist mein Leben. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, ist dein Geschenk an mich. Das kommt von dir, hab Dank dafür. Aber es soll mich nicht trennen von dir, was ich bin und habe. Jesus, du bist mein Leben. Leite mich in meinem Leben. Und ich wünsche uns allen, dass wir unser Leben so ganz und gar der Fürsorge unseres Herrn Jesus Christus überlassen können, in dem festen Vertrauen, egal in welcher Lage ich mich befinde, ob ich gerade oben bin oder ganz unten, er wird es wohl machen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Für Paulus ist das Sterben ans Ziel zu kommen. Bei Jesus zu sein, das ist sein Blick in den Himmel. Da hat alles ein Ende, was jetzt noch quält und schmerzt. Da wird kein Leid mehr sein. Das ist die eine Seite, die der Paulus empfindet. Und die andere Seite ist die Sehnsucht nach Jesus, ihn zu sehen. Die Freude an Jesus, die alles überstrahlt und die jetzt schon das Leben der Christen erfüllen soll. Diese Freude ist dann in Ewigkeit vollkommen erfüllt. Das ist die andere Seite. Auf der einen Seite dem Elend zu entfliehen, auf der anderen Seite die Herrlichkeit zu sehen. Das ist das, was der Paulus, was ihm Schwierigkeiten macht. Auf der einen Seite will er da bleiben, meint er, also ist es wichtig, dass er da bleibt. Auf der anderen Seite einfach das sehen, was er geglaubt hat. Paulus sehnt sich danach, zu Jesus in die Ewigkeit zu kommen. Das Sterben macht ihm keine Angst mehr. Und wir merken hier, Paulus ist alt geworden. Diese Jahre im Gefängnis, und nochmal Jahre im Gefängnis. Und Druck, das hat ihn älter werden lassen, alt werden lassen. Er ist auch ein Stück weit müde. Und doch weiß er, dass er noch Aufgaben in seiner Gemeinde hat. Er stellt sein eigenes Wünschen und Sehnen zurück um der Sache Jesu willen, die ihm so wichtig ist. Und auch wenn Paulus nicht weiß, wie der Prozess ausgehen wird, so weiß Paulus ganz gewiss, dass er nicht der Laune des Kaisers Nero ausgesetzt ist, sondern dass Jesus den Ausgang in Händen hat. Das lässt Paulus getrost und zuversichtlich sein. Und zum Schluss möchte ich einfach uns wünschen, möge Jesus an uns arbeiten, dass diese vorbehaltlose Zuversicht, wie bei Paulus, dieses tiefe Vertrauen in Jesus auch in unserem Herzen immer mehr verankert wird, fest wird durch den Geist Gottes. Dass wir in jeder Lebenslage an Jesus festhalten können. Auch wenn unsere Möglichkeiten vielleicht dann am Ende sind. Amen.